Backstage Burner.
Bullshit Stories von der Generation X zur Gen Z.
Liebe Backstage-Burner-Freundinnen und Freunde, für die heutige Episode wollten wir ein ganz besonderes Stück Musik benutzen, mussten dafür natürlich die Nutzungsrechte einholen und wir haben die Erlaubnis leider erst nach der Aufzeichnung und dem Schnitt bekommen. Dafür kommt jetzt extra für euch die ikonische Musik zur aktuellen Episode. Viel Spaß und Chakalaka!
Moin Holger.
Moin Jönni, hi.
Holger, wir sitzen wieder im wunderschönen Severinsviertel und ich meine, es ist unbestritten so, dass wir natürlich Kinder der 80er sind, ne?
Ja.
Da sind wir aufgewachsen und vor unserer Zeit gab es so Krimis wie Derek, der alte Straßen von San Francisco und Columbo und das war in den 80ern, war das dann so ein bisschen angestaubt, ne?
Ja, es war deswegen angestaubt, weil jede Episode hatte ein festes Ende und man konnte irgendwo in der Serie einsteigen, wo man wollte und man hatte immer ein Happy End, aber letzten Endes gab es keinen großen Erzählstrang und es war alles so 60er, 70er Jahres-Style.
Naja, und langweilige Anzüge, graue Klamotten und ein bisschen angestaubt. Dann kam aber, wie gesagt, Remington Steel, A-Team, Model und der Schnüffner, Magnum und das brachte das Ganze so ein bisschen nach vorne. Aber warum wir hier sitzen, ist tatsächlich Miami Vice, das den Lifestyle der 80er verkörperte wie keine Serie davor. Und das ist unser Thema heute, Holger, Miami Vice. Tja, hätten wir die Rechte an dem Lied, hätten wir es euch live eingespielt.
Schade ganz eigentlich. Genau. Wir wollten eigentlich eine Serie, Quatsch, wir wollten eine Episode machen über ganz viele 80er Jahre Serien, aber gemeint, Miami Vice ist so ein Knaller, darüber machen wir eine eigene Episode.
Ja, was sind deine Erfahrungen mit Miami Vice? Also bei mir war es ja so, fing ja beim Vorspann an, klar, mit der Mucke, die wir gerade epochal vorgeführt haben, dann dieser Eintaucher von dieser Frau auf dem Surfbrett, dann natürlich diese wippenden Brüste von dieser kubanischen Tänzerin, dann irgendwie diese Papageien und
die zwei Popos.
Ja, die aus diesem Wolkenkratzer kommen, die beiden Frauen. Ich fand die Linke mega cool.
Ich fand alleine, dass man das gesehen hat, wie die da so den Walk entlang laufen. Ja,
das war richtig krass. Und Crockett rauchte, hatte ein Drei-Tage-Bart. Man sah viel nackte Haut. Crockett war für mich immer der Coole und irgendwie Tubbs war irgendwie immer der Uncoole. Hatte auch immer so einen kleinen Revolver und Crockett hatte diese geile Waffe, diese was war das, eine... Das war keine Magnum, also auf jeden Fall eine halbautomatische.
Das war eine fettautomatische Waffe.
Fettautomatische. Und Zweiteck und Sito waren immer diese Comic Reliefs.
Ja.
Und ich war Fan von Castillo, dem Chief Lieutenant.
Aber ich muss mal fragen, bevor wir mehr über die Serie erzählen, warum war für dich Tubbs irgendwie nicht so der Sexy Man?
Ich weiß nicht, weil der so abstank gegen Crockett, weil er die Serie halt durch ihre Klamotten auch so bekannt wurde. Mit diesem lockeren Style, den du ja auch heute, du hast ja einen Tanktop angezogen.
Extra deswegen.
Und Tubbs war immer in diesem schmalen Anzug, der irgendwie so, weiß ich nicht, war irgendwie so steif.
Ja, woher kam der denn eigentlich, der Tubbs?
Der Tubbs, wo der herkam?
Kam aus New York und das war natürlich auch eingepflegt in die Serie, seine Background-Story. Der wollte nämlich den Tod seines Bruders rächen, der auch für die Polizei gearbeitet hat und der ist dann mit den Klamotten aus New York nach Miami gegangen Und ist dann natürlich aufgefallen wie ein bunter Hund, weil er halt eben nicht so diese Pastellklamotten zunächst getragen hat.
Ja, das stimmt. Also da können wir auch gleich erzählen, obwohl das eigentlich jeder weiß, worum es in der Serie ging, bevor wir dann tatsächlich chronologisch einmal durchgehen, wie es angefangen hat. Klar, zwei Undercover-Agents verfolgen Drogendealer in ganz Florida und ja, machen die Ding fest. That's it.
Ja. Runtergebrochen auf diese zwei Sätze, genau. Der eine, ein Ex-Footballspieler aus Florida mit einem Boot, mit einem Alligator namens Elvis, geschieden, mit Frau und Kind. Und der andere, ein cooler New Yorker mit eleganter Härte und einem gebrochenen Herzen.
Genau, dieser Elvis, da war irgendwie Crockett, also Don Johnson, nicht so cool mit, ne?
Ja, sie haben den Alligator, wie wir später noch drauf eingehen werden, auch tatsächlich aus der Serie ein bisschen rausschreiben müssen, weil der Wrangler, also der Trainer, der mit dem Elvis gearbeitet hat, der konnte den ziemlich gut kontrollieren, aber Don Johnson hat es immer gehasst, wenn der Elvis mit ihm Interaktion hatte on camera. Deswegen ging das irgendwann gar nicht mehr.
Und eins der Tiere, die da mitgespielt haben, es gab ja mehrere Elvis logischerweise, der hieß tatsächlich Presley. Wirklich, der Alligator hieß Presley. Naja, egal. Wie fing das Ganze an? Es war tatsächlich 1984 auf der NBC in New York und in Deutschland kam sie erst am Nikolaustag 1986 in die ARD, eigentlich als Pausenfüller für Dallas.
Ausgerechnet.
Ausgerechnet für Dallas und die erste Folge hieß Heißes Pflaster, Florida Brothers Keepers und ging halt komplett durch die Decke direkt von Anfang an.
Ja, wir hatten 5 Staffeln mit 111 beziehungsweise 113 Folgen, Doppelfolgen gab es dazu und wir erzählen euch heute ein bisschen was über, wie ist die Serie überhaupt entstanden, wer sind die Hauptfiguren, die Schauspielerinnen, Schauspieler, über Umfang, Timeline, über die Stilelemente, über die Musik von Miami Vice, über Jan Hammer werden wir was erzählen, auch über die musikalischen Gaststars und die Schauspielerinnen, Schauspieler und über natürlich Episoden-Highlights und Accessoires, Mode, Farben und am Schluss über den Kinofilm.
Und damit waren die 50 Minuten voll. Danke, Holger, das war Backstage-Burner für heute. Nein, also wir haben viel vor, natürlich noch jede Menge Funfacts zwischendurch, die selbst ich noch nicht wusste. Und ich dachte, ich kenne die Serie. Wir fangen vorne an. Die Idee hatte tatsächlich Anthony Wierkowicz, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe, ja. Der damalige Chef von der NBC-Unterhaltungsabteilung. Und der legte einfach irgendwann ein Memo vor, was eigentlich dann besagte, das Ding heißt MTV Cops.
Richtig, er kam eigentlich noch als Drehbuchautor aus der Serie Hill Street Blues, die die ein oder anderen von euch kennen, hatte eine ganz erfolgreiche Musik auch und er wollte eine Serie schaffen, die so aussieht und klingt, als ob sie direkt aus einem MTV Musikvideo geboren wird, schnell, stylisch und rhythmisch. Sein Konzept, eine Cops-Serie, die sich radikal vom damals üblichen Polizeialltag im TV abhebt. Also mehr Atmosphäre, mehr Emotionen und weniger klischeehafte Dialoge.
Genau, also weil die Sehgewohnheiten der 80er-Jugend hatten sich da auch schon verändert. Die wollten halt alles im MTV-Style, wie Holger schon sagte, harte Schnitte, coole Mucke, lässige Klamotten und die hatten halt weniger Bock auf Handlungen, Charaktere und tiefsinnige Dialoge, sondern echt auf Bilder, Emotionen und mehr Energie. Und das hat der wirklich damit geschaffen, obwohl er am Anfang nur einen TV-Film machen wollte und der sollte Gold Coast heißen, mit zwei Sittenkops im Vordergrund, die halt irgendwie den Verbrechern das Handwerk legten. Und daraus wurde dann tatsächlich Miami Vice.
Ja, und dafür holte man sich eben einen Mann vom Kino ins Boot, einen jungen Filmemacher, der tatsächlich als Regisseur und Produzent bereits mit Filmen wie The Thief oder The Keep ein Fable für düstere, stilisierte Erzählungen gezeigt hatte.
Und das war?
Michael Mann.
Michael Mann. Michael Mann, der große Mann. Oh, kleiner Witz zwischendurch.
Ja, genau.
Ja. Und natürlich wollte Michael Mann und der Wierkowicz wollten halt eigentlich zuerst Filmstars haben für die Rollen und da waren tatsächlich im Gespräch Nick Nolte, Jeff Bridges oder Mickey Rook. Ich glaube, Mickey Rook wird es heute hassen, dass er es abgelehnt hat, weil der war ja dann nicht mehr so erfolgreich. Aber die waren alle schon große Kinostars und damals war es so, dass wenn man schon ein Kinostar war, dass es ein Rückschritt war, wenn man ins Fernsehen geht.
Ja genau, wir reden halt über die 80er. Ne? Es gab noch keinen True Detective oder Breaking Bad, so die Urmutter aller großartigen Serien, wo sich danach wirklich alle Schauspielerinnen, Schauspieler, die Lippen geleckt haben, mal angefragt zu werden für eine großartige Serie. Damals war, wenn du es im Kino geschafft hast, dann warst du ein Star, aber im Fernsehen konntest du einfach nicht zu einem Star werden. Nee. Das ging damals nicht.
Genau. Deshalb haben sie dann, Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, also lieber als Mickey Rourke habe ich tatsächlich jetzt Don Johnson gesehen, den haben sie geholt und natürlich auch den Philip Michael Thomas. Wie gesagt, den fand ich immer uncool, uncooler als Don Johnson.
Hast du mal einen Film mit Don Johnson gesehen, bevor er zu Miami Vice gekommen ist?
Bevor er zu Miami Vice gekommen ist? Ja, ich habe da ein ganz großes Porträt gelesen und dachte ich, wir machen jetzt Miami Vice und nicht Don Johnson. Also es gibt schon die großen Anfänge, der hat echt ganz jung angefangen.
Ja, er hatte tatsächlich einen Film mit Jason Robards, einen apokalyptisch-dystopischen Science-Fiction-Film, der im Deutschen hieß In der Macht der Unterirdischen oder so ähnlich. Ach, im Englischen. Ein Mann und sein Hund, also Don Johnson hatte da einen Hund, mit dem er da über das postapokalyptische USA, so ähnlich wie in Fallout, rumgelaufen ist. Und der Hund konnte sprechen. Und das war so einer der wenigen großen Kinoauftritte, die Don Johnson vorher hatte. Film Michael Thomas hatte, glaube ich, gar nicht wirklich viel was gedreht im Kino. Don Johnson hatte danach noch Filme wie Harley Davidson and the Marlboro Man, nämlich eben auch mit Mickey Rourke.
Ja, stimmt.
Und Tin Cup und mit der Krimiserie Nash Bridges and Come Back, das ihn in den 90ern wieder nach vorne gebracht hat.
Ja. Oh, ich liebe Tin Cup. Das ist der Golffilm.
Ja,
oh, richtig. Der ist richtig cool. Also ja, wenn man Golf spielt, ist der wirklich richtig, richtig, richtig cool.
Ja, auch ein bisschen sentimental. Philip Michael Thomas hingegen hatte nach Miami Vice nicht mehr so viele Würfe gehabt. Allerdings hat er nochmal später mit Bud Spencer einen ähnlichen Stil in Miami Cops hieß die Serie gehabt, wo das Thema Undercover Cops ähnliche actionreiche Stories hervorgebracht hat. Aber das Witzige beim Philip Michael Thomas ist, dass er als angeblicher Namensgeber für das Akronym EGOT galt. Also er hatte den Traum, den Emmy, den Grammy, den Oscar und den Tony zu gewinnen. Als ein Zeichen für seine hohen künstlerischen Ambitionen, die er aber selber nicht einlösen konnte, außer dass er ein paar Platten noch gemacht hat.
Hat nicht wirklich geklappt.
Nee, aber es gab noch einen, der vorher und danach auch noch neben Miami Vice große Karrieren hatte, nämlich Edward James Olmos.
Ja, der Geile.
Ah. Wen hat er noch gespielt in Miami Vice?
Der war der Chief Lieutenant Castillo. Nee, wie heißt er nochmal? Ja.
Castillo.
Castillo. Ich bin Fan von James Olmos und Martin Castillo. Unfassbar.
Ja, der hatte vorher, also ein amerikanisch-mexikanischer Schauspieler, der hat in Blade Runner natürlich mitgespielt. Er war Gaff als Gegenspieler, wenn man so möchte, von Harrison Ford. Und er hat natürlich später auch noch Battlestar Galactica, Captain Adama gespielt und Stand and Deliver, für den er auch eine Oscar-Nominierung bekommen hat.
Aber ich war echt Fan von Castillo. Also vor Castillo, müssen wir natürlich jetzt noch sagen, war Gregory Sierra, der war Lou Rodriguez, der Lieutenant vor Castillo, aber nur die ersten vier Folgen. Dann wurde er, glaube ich, erschossen, ne?
Ja, der wurde erschossen und das ist der Grund, warum dann Martin Castillo als sein Nachfolger ins Boot gegangen ist. Und hat eben als wortkarger, pockennarbiger, stets im gleichen Anzug, bis auf eine Episode, da kommen wir später noch drauf, gekleideter Vorgesetzter von Tubbs und Crockett gespielt.
Aber der hatte immer, da kann ich mich dran erinnern, sein Schreibtisch war immer leer und er war der Chief Lieutenant. Er war immer leer, er war immer wortkarg. Also wenn er mal drei Sätze gesprochen hat, war das wirklich Shakespeare, unfassbar. Dann in seinem Anzug, in seinem Bestatteranzug mit diesen extrem schmalen Krawatten, dem weißen Hemd. Und wie du gesagt hast, einmal, glaube ich, in diesem Bushido-Anzug, da kannst du ja später nochmal was erzählen. Aber ich fand ihn mega cool und er war halt, er stand halt bedingungslos hinter seiner Truppe.
Ja, wen hatten wir denn noch im Hauptcast von Miami Vice?
Da waren noch die beiden verdeckten Ermittlerin. Das war Gina Navarro Calabrese als Sandra Santiago, die auch die Love Interest von Crockett so die ersten paar Folgen war. Also Crockett hatte ja mehrere Liebschaften, unter anderem seine spätere Ehefrau Melanie Griffith. Die war mehr und Tubbs hat sich auch, glaube ich, auch später in die Frau eines Drogenbarons verliebt. Dann hatten wir noch Judy Joplin, die hat die Olivia Brown gespielt. Und die beiden coolen Michael Talbot als der coole Stanley Switek und natürlich John Deal als Larry Zito.
Ja, genau. Und auch die hatten vor oder nach auch schon etliche Auftritte. Also Michael Talbot habt ihr vielleicht gesehen in Rambo First Blood und Carrie. Sandra Santiago hat gespielt in Sopranos später. Und die Olivia Brown spielte in Serien wie Equalizer, John Deal hat in The Shield und Jurassic Park 3 mitgespielt.
Ja, also Zito war auch nur 3 Staffeln dabei, dann wurde er, glaube ich, was war dann? Überdosis oder so, ne?
Der wurde tatsächlich quasi zwangsweise an die Nadel gesetzt von den Gangstern und ist an einer Überdosis gestorben. Leider waren tolle Sidekicks, die sind immer mit so einem, als Tarnung, mit so einem Überwachungsfahrzeug, das aussah wie Kammerjägermobil, sind die rumgefahren mit so einem riesigen, mit so einer Kakerlake auf dem Dach rum. Ja, sah sehr, sehr lustig aus.
Wo ich dann mich frage, Heucher, also jetzt so ohne Scheiß, ich mach doch eine Überwachung, ne? Und dann fahre ich mit dem auffälligsten Fahrzeug, das es irgend gibt, weil diese Kakerlake da oben drauf oder dieser Käfer,
ja,
war ja 5x6 Meter groß irgendwie.
Ja.
Also unauffälliger geht's ja nicht, oder?
Die beste Tarnung überhaupt, ja.
Unfassbar.
Also es waren noch so ein bisschen die 2 Comic Reliefs, die sahen auch nicht ganz so sexy aus, waren noch auch nicht in so ganz sexy Klamotten gekleidet wie die beiden.
Die waren Nein, die sahen aus wie typische pauschal amerikanische Touristen immer. Also im Gegensatz zu allen anderen im Cast waren die halt die, wie gesagt, die Comic Reliefs in der Folge.
Mir ist gerade eingefallen, bevor die Serie überhaupt an den Start gegangen ist, haben wir ja schon über Marketing die Schallplatten und so weiter in den Schallplattenhandlungen kaufen können oder Poster und haben gesehen, was uns da erwartet, beziehungsweise immer nur Sunny und Tubbs irgendwie vor ihrem Auto, stehend im Hintergrund die Skyline von Miami. Aber letzten Endes konnten wir uns da noch nicht so wirklich was drunter vorstellen. Kannst du dich noch erinnern, wie das bei dir war, als du die erste Episode Miami Vice gesehen hast? Wie das war?
Ich war wirklich geflasht von diesem Vorspann und dann habe ich mich einfach treiben lassen, weil es sowas halt vorher, klar, man kannte halt, wie gesagt, Remington Steel und alles und Magnum, mhm, aber es war halt immer lustig und die fand ich auch total cool, da müssen wir auch mal irgendwann eine Folge drüber machen, aber das war halt nicht so stylisch und so wie Miami Vice, also mhm, ich war halt wirklich geflasht und da kommen wir natürlich auch jetzt wieder zu den verschiedenen Stileffekten von Miami Vice, wir haben ja schon angesprochen, die Klamotten, da kommen wir später auch nochmal richtig drauf, aber es war natürlich auch dieser Art Deko-Look in Pastell und in Lila und es war ja so, dass Michael Mann, der Produzent, tatsächlich den Einsatz von erdfarbenen und roten Tönen verboten hat und gesagt hat, wir machen jetzt diesen Pastell-Look mit viel Schwarz, Weiß und Silber.
Ja, und so kam es tatsächlich auch, dass zum ersten Mal in dieser Zeit die Sets in der Post Production angeglichen wurden, also die Farben des Sets an die Klamotten. Also was wir da gesehen haben, war jetzt nicht irgendwie ein Kostümbild, was jetzt eine Schneiderei angefertigt hat, sondern das war Giorgio Armani, der unsere Helden da eingekleidet hat. Und der hat darauf bestanden, dass die Farben, die er sich da ausgedacht hat für die Kostüme, dass die auch so rüberkommen müssen. Das heißt, das Hintergrundbild von den Art Deco-Häusern in Miami oder von den Bildern, wo es gespielt hat, die mussten auch im Nachhinein zum Teil nochmal angepasst werden.
Das ist ein krasser Fun-Fact, den hatte ich auch noch nicht, dass so ein Color-Matching am Ende gemacht wurde, damit die Klamotten zur Deko passen. Das hat es, glaube ich, auch nicht mehr gegeben, oder?
Ja, never ever. Später garantiert auf jeden Fall, als es möglich war, das digital zu machen. Aber da war das noch nicht so normal sozusagen. Ja.
Aber hättest du gedacht, dass man irgendwann jemand mal über die Klamotten von einer Krimiserie spricht? Also dass es wirklich Thema ist, weil es ist ja tatsächlich so, dass Versace, Armani und Boss und auch Ray-Ban und ich meine alle, die irgendwas auf Mode hielten, gaben sich ja da die Klinke in die Hand für diese Sakkos, die luftigen Hosen und vor allem diese, ich weiß, du findest cool, ich find's so unfassbar uncool, diese Lederslipper ohne Socken, ich hab's gehasst. Irgendwie, die haben die ja gemacht und auch die Uhren waren ja zuerst die Rolex. Und dann gab es eine Vertragsänderung und dann war es die Schweizer Firma Ebel, ja, die Uhren zur Verfügung gestellt hat. Aber diese Slipper ohne Socken, ey, Alter.
Ich fand das super, Slipper ohne Socken und auch die Krawatten, die Castillo getragen hat beispielsweise, oder halt eben auch diese Tanktops unter den Blazer. Und das ist ja auch sehr in Mode gekommen damals. Das war eben der MTV, die MTV First Generation, wo die Leute gesagt haben, wir wollen ein Feeling haben, so für die Generation der MTV-Zuschauer, das soll die da abholen.
Ja.
Und da sollen die sich zu Hause fühlen. Also dieses, das war eben auch für die Kritiker ein bisschen schwierig, weil es galt als cool, so rumzulaufen, und es galt als cool, sich mit den Verbrechern da zu umgeben und hier und da mal eine Nase Koks zu nehmen. Okay, das galt nicht als cool. Aber das war so dieser Lifestyle, der da so abgefeiert wurde in der Serie.
Ja, aber mit diesen rosa und lila T-Shirts waren tatsächlich, oder verkörperten Crockett und Tubbs, das erste Mal oder damals schon den metrosexuellen Männertyp, obwohl es diesen Begriff damals noch gar nicht gab.
Ja, den hatte eigentlich Brad Pitt später dann geprägt, aber die waren lange vor Brad Pitt am Start damit. Ja.
Ja.
Mein Vater hat es übrigens gehasst. Ich muss dazu sagen, mein Vater war Polizist und der hat natürlich, ich komme ja aus Bayern, und da gab es dann immer Polizeiinspektion 1 oder ja. Tatort oder Derek oder der Alte. Also Stichwort nochmal vertikales Erzählen. Jede Episode war abgeschlossen und das konnte man mit dem Vater immer zusammen gut gucken. Aber wenn ich Miami Vice geschaut habe, konnte ich das nie gucken, wenn mein Vater im Zimmer war, weil er jede Auflösung oder fast jede Auflösung von jeder Episode scheiße fand, weil noch etwas hat eben die Serie besonders gemacht. Die Episoden waren nicht nur zum Teil horizontal erzählt, das heißt, dass manchmal in späteren Episoden Bezug genommen wurde auf eine Episode, die vorerzählt war und auf das Leben der Figuren einging, sondern auch manchmal ein Nicht-Happy End. Das heißt, die Gangster wurden nicht verhaftet oder Sonny und Tubbs wurden ausgetrickst und es war ein offenes Ende und man endete dann beispielsweise mit einem Song von Phil Collins und sah den beiden zu, wie sie im Schnellboot dann über den Ozean fuhren. Und mein Vater hat das total gehasst. Hat gesagt, was für ein Scheiß, und das ist keine Ermittlungsarbeit, was wir da sehen, das geht gar nicht. Und er hat das überhaupt nicht gut gefunden.
Ja, ich glaube, in der ersten Folge war es tatsächlich Phil Collins mit In the Air Tonight, wo sie ihrem Ferrari den Highway entlang rasen, das war ikonisch. Das war auch eins dieser Dinger, die mir aus der ersten Folge echt in Erinnerung geblieben sind. Das hat es auch ins Video geschafft von Phil Collins, glaube ich, In the Air Tonight mit diesem Ferrari. Unfassbar.
Ja, genau. Nicht nur das. Also wenn wir gerade über die Musikerinnen und Musiker sprechen, die da am Start waren für die Serie, wenn wir gleich über natürlich Jan Hammer sprechen, aber vorher Phil Collins hast du angesprochen, es gab Glenn Frey von den Eagles, You Belong to the City, Tina Turner, Better Be Good to Me. Phil Collins hatte sogar mehrere Titel in der Serie untergebracht.
Hat er auch mitgespielt, ne?
Er hat tatsächlich auch.
Der hat mitgespielt.
Fear the Shill hieß diese Episode. Und seine Frau hat auch mitgespielt, sogar seine damalige Ehefrau.
Phil Collins?
Ja, ich habe mir Phil Collins Autobiografie ein paar Mal durchgelesen und er erzählt da auch tatsächlich, ich hätte es fast mitgebracht, um daraus vorzulesen, wie er zu dem Gig kam, dass man ihn gefragt hat, ob er mitspielen möchte. Und er hatte ja schon vorher Theatererfahrung und hatte auch schon in Basta vorher mitgespielt, 1985. Und dann kam eben die Anfrage, ob er da in dieser Episode nicht mitspielen möchte. Und er war sehr aufgeregt. Aber letzten Endes hat er gesagt, und es haben auch alle Leute geschrieben, die da mitgespielt haben als Gaststars, dass es eine einzige große Party war.
Ja?
Ja, also die Dreharbeiten waren da wohl bekannt dafür, dass es großartiges Ambiente am Set war, in Miami zu drehen und in diesen Klamotten, und die waren da schon wie eine große Familie.
Ja, da können wir ja direkt mal abbiegen, bevor wir nachher zu den Autos kommen, dass die Location ja eigentlich in L.A. stattfinden sollte, dann haben sich aber dann doch auf Florida geeinigt und die Innenaufnahmen sollten eigentlich in den Universal Studios sein, wurden dann in die Greenwich Studios verlegt, die waren vor Ort. Und der Großteil der Außenaufnahmen war tatsächlich dann in South Beach, wo auch die Folgen spielen. Und das war halt ein Stadtteil, der war ziemlich kriminell und extremst runtergekommen. Und den haben sie dann auch teilweise extrem aufwendig renoviert. Was nach den Dreharbeiten diesem Stadtteil extrem zugute, jetzt habe ich wieder extrem gesagt, zugute kam, weil das den Tourismus einfach ankurbelte, weil es dann einfach da richtig cool aussah.
Ja, ist interessant, dass du sagst. Also wir waren ja selber, meine Familie und ich, 96 in Florida und dann auch einen Abstecher nach Miami gemacht. Extra natürlich deswegen, wir wollten mal sehen, ob es da wirklich so aussieht wie in der Serie. Und ich kann sagen, ja. Also das ist, wenn du da hingefahren bist und dann den Strip entlang oder dann in Art Deco-Vierteln, da war es wirklich genauso wie in der Serie. Das war großartig.
Ja. Ja, also man kann wirklich sagen, durch diese Klamotten und diesen Art Deco-Stil kann man tatsächlich Miami Vice diese Serie als Zeitkapsel der 80er betrachten. Also wenn man wissen möchte, wie die 80er waren, guckt man sich diese 5 Staffeln an und weiß, ja, wie es da abging. Und da kommen wir dann auch zu den Autos natürlich. Ach so, und die Autos und die Klamotten. Ich habe mich damals immer gefragt, wie zum Teufel können die Deppen sich, weil die haben ja teilweise pro Folge 7-mal das Outfit gewechselt. Ja. Wie können sich diese fucking Klamotten und den ganzen Schmuck und den ganzen Rotz leisten? Die einfache Antwort war, Holcher, sie wurden vom Department zur Verfügung gestellt für die Fälle.
Ja, richtig. Also es war ja dann aus der Asservatenkammer, wenn du dann sozusagen die Leute eingebuchtet hast für ihre Verbrechen, dann waren halt irgendwie die Accessoires und die Klamotten halt da und das war die beste Tarnung für unsere Undercover-Ermittler.
Ja. Ist und natürlich doof, wenn der Gauner dann nur 1,50 groß war und der Anzug passt dann Crockett nicht, ne? Aber gut.
Entschuldigen Sie, wir müssen jemanden verhaften, der Ihre Größe hat.
Ja, genau. Sind Sie 1,89? Nein. Dann laufen Sie weiter. Ja, Sie sind frei.
Oder lassen Sie Ihre Klamotten da.
Ja. Ach nee. Dann kommen wir zu den Autos. Das ist doch auch ikonisch. Die haben mich zwar jetzt damals nicht so angemacht, klar, Ferrari und so.
Aber ich fand's mega.
Ja, die sahen geil aus, aber ich habe dann auch praktisch gedacht und habe gedacht, wenn ich in Köln mit einem, gut, damals durfte ich ja noch kein Auto fahren, aber wenn ich in Köln mit einem Ferrari rumfahre, dann an jedem Bordstein ist ja die Stoßstange im Arsch. Also das ist doch, kann ich ja nur in Miami machen.
Find mal einen Parkplatz.
Aber deshalb haben sie auch South Beach, habe ich gelesen, ausgesucht, weil das Viertel auch so so kriminell war und deshalb auch nicht so überlaufen mit Touris und Menschen. Also die Straßen waren relativ leer. Und deshalb haben sie auch diesen Drehort ausgesucht. Mhm. Und das erste Auto war tatsächlich ein schwarzer Ferrari Daytona Spider 365 GTS-4, der auch tatsächlich dann Anfang der dritten Staffel in die Luft gesprengt wurde, weil eine Schrauberwerkstatt illegal diesen Wagen im Namen der Produktion umgebaut hatte. Das gefiel nicht allen und deshalb wurde dieser Wagen entsorgt und wurde dann halt Anfang der dritten Staffel in die Luft gesprengt. Natürlich nur mit Tricktechnik, der existierte natürlich noch.
Interessanterweise wurde das ja eigentlich in der Chronologie von der Produktion her, sollte das erst später stattfinden.
Ja, genau, weil nämlich, es war so witzig, weil der wurde dann durch den weißen Ferrari ersetzt, den Testarossa. Aber das dumm war, dass der Opener der dritten Staffel, Liebe und Tod hieß der, wo das Auto gesprengt wird, gar nicht als Opener geplant war und erst später dazu gemacht wurde. Das heißt, erst, also nochmal 5 Folgen später, tauchte dann der schwarze Ferrari nochmal auf in der Folge Der Alte. Mhm. Und zwar völlig intakt und ohne Erklärung. Also die haben einfach die Folgen gedreht und der Wagen war auf einmal wieder da. Ist aber keinem, inklusive mir, keinem aufgefallen.
Ja, und das war noch so die Zeit, im Gegensatz zu Magnum PI, wo sie für die deutsche Versendung ja tatsächlich, oder bei Captain Future ja auch, die Szenen, wie sie versendet wurden, für den deutschen Markt anders gesetzt haben als in der Originalversendung, hat man es bei Miami Vice halt eben nicht so gemacht. Das heißt, alle Leute auf der ganzen Welt haben das in der gleichen Zeit Abfolge zu sehen bekommen, aber keiner hat sich gefragt, Moment, warum ist denn das jetzt plötzlich wieder da oder warum, wie ist das passiert? Aber es wurde nicht kommentiert und es hat auch keinen gestört.
Aber hast du das gemerkt, als du es gesehen hast?
Nee, allerdings, aber da kommen wir dann, wenn wir über Musik reden, dann nochmal vielleicht dazu, man konnte es auf den Plattencovern, auf den DVD-Covern beispielsweise, war das halt eben nicht genau chronologisch gezeigt, bebildert, aber auf den Plattencovern schon. Aha. Also die hatten für jede Staffel, also die hatten 5 Volumes von den Soundtracks und auf jedem Soundtrack war dann immer die Klamotte, die Frisur, die hatten ja auch unterschiedliche Friesen, also Philip Michael Thomas hat dann manchmal einen Vollbart getragen, Sunny hatte längere Haare oder mal kürzere Haare oder auch so ein Ziegenbärtchen, wurde das immer passgenau für die Plattencover dargestellt.
Was komisch ist, weil auf der DVD-Box, die ich tatsächlich besitze, natürlich besitze, ist nämlich auf jedem Cover nur der schwarze Ferrari zu sehen. Der weiße taucht nicht auf. Auf der DVD-Box.
Das ist komisch. Und die Brillen. Wenn wir über Autos reden, müssen wir auch über die Brillen reden. Denn sie haben natürlich Ray-Ban, also nicht sie, sondern Sonny hatte Ray-Ban-Sonnenbrillen auf und Phil Michael Thomas als Tubbs hatte Porsche-Brillen getragen.
Ja, das wusste ich auch nicht.
Also, weil das passte eher zu New York. Der hatte am Anfang auch eben so dunkle Klamotten und so diesen New York-Style, der überhaupt nicht so nach Miami passen sollte. Dann hat man dem ja noch für seine Background-Story als verdeckter Ermittler noch so einen kubanischen Background verliehen, der noch weniger eigentlich zu den New Yorker Klamotten gepasst hat, aber sie haben es einfach dabei gelassen, um den Kontrast einfach ein bisschen auch zu erhöhen zwischen den beiden Figuren.
Ja, der sprach auch in den Folgen, war oft als kubanischer verdeckter Ermittler unterwegs und sprach dieses komische kubanische Spanisch. Eh?
Ja, was auch sein Synchronsprecher im Deutschen, Lutz McKenzie, großartig übergebracht hat. Ich fand das immer wunderbar.
Ja, das war cool. Da war er wieder cool. Ansonsten fand ich ihn ja immer uncool. Aber als dann die Serie tatsächlich durch die Decke ging von Anfang an, dann gaben sich natürlich alle Gaststars die Klinke in die Hand. Ne? Und da hast du eine ganze Latte irgendwie vorbereitet.
Oh yeah, auf jeden Fall. Also ich meine, wo soll man anfangen? Ich glaube, der berühmteste Gaststar von Miami Vice, den wir hatten, war natürlich Bruce Willis, der in der Folge No Exit einen brutalen Waffenschieber gespielt hat. Ich glaube, das war sogar so parallel zu seiner Zeit von Moonlighting, Model und der Schnüffler. Julia Roberts hatte vor Pretty Woman in der Episode Mirror Image gespielt. Benicio del Toro hatte nach seinem Einstand als in dem einen James Bond Film License to Kill hatte den Drogenkurier gespielt in Everybody's in Showbiz. Liam Neeson hat mitgespielt als britischer Drogendealer in When Irish Eyes Are Crying.
Oh ja, der war cool.
Und die hatten auch immer so geile Wortspiele dabei in den Episodentiteln. Chris Rock hat als kleinen Krimineller mitgespielt. Wing Rames, Steve Buscemi, Bill Paxton, Michael Madsen, Stanley Tucci, Frank fucking Zappa hat als schmieriger Dealer in einer mega geilen Episode am Schluss wurde der ins Meer reingeworfen. Mitgespielt James Brown, Willie Nelson, Miles Davis und Gene Simmons von KISS als Waffenhändler neben Pam Grier, der Blaxploitation-Ikone, lange bevor sie dann bei Quentin Tarantino mal mitgespielt hat, Willie Nelson, Miles Davis, Helena Bonham Carter und John Turturro.
Krass.
To name but a few.
Und Bruce Willis war natürlich einer der bekanntesten und er spielte tatsächlich diesen ekligen Waffenschieber, der seine Frau auch misshandelt hat. Ja. Und den haben sie auch, das war auch eine Neuheit von Miami Vice, die haben da auch Bösewichte mal über zwei Folgen aufgebaut. Also haben sie nicht in einer Folge abgefrühstückt, sondern tatsächlich aufgebaut. So auch Bruce Willis, der halt zwei Folgen Zeit hatte, um sein fieses Gesicht zu zeigen und dann nicht mehr seine Stinger-Raketen verticken konnte.
Ja, genau. Also war wirklich ein Karriere-Katalysator. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Musik kommen, gleichzeitig ein Ort, an dem Pop, Film und Musik auf eine Art und Weise zusammenkamen, die man im Fernsehen damals kaum kannte. Und da müssen wir jetzt über Jan Hammer reden.
Das können wir jetzt, weil Michael Mann bestand darauf, dass die Musik bei Miami Vice nicht Hintergrundmusik ist wie bei allen anderen Krimis, sondern tatsächlich eine Rolle spielen sollte. Und jetzt kannst du Atem holen.
Ja, Jan Hammer hat die kongeniale Musik von Miami Vice geschrieben, kam aus Tschechien, ist nach dem Prager Frühling dann nach Amerika ausgewandert als junger Mann und kreierte mit seinem elektronisch angehauchten Soundtrack eine Klangwelt, die eben kongenial synonym für die Serie wurde. Das Hauptthema, das wir vorhin schon sehr kläglich angestimmt
haben. Super.
Wir waren super. Synth-lastig, katapultierte ihn sofort in die Charts und bekam mehrere Grammy Awards. Nicht nur für das Thema selber, sondern er hat ja selber auch auf seinem Album Escape from Television, wenn man das auflegt, hat man 10 Songs, also Instrumentalsongs, die, wenn man die sich anhört, ist man sofort im Miami Vice Universum. Der Jan Hammer hat in den 70er Jahren schon als Keyboarder einen Namen gemacht, denn er war als Mitglied des Mahavishnu Orchestras, also es war eine Jazz-Rock-Formation unter John McLaughlin, der hatte so einen spirituellen Führer damals gehabt und sein spiritueller Name, also John McLaughlins spiritueller Name, war damals Mahavishnu und der hat ein Orchester, also eine Jazz-Formation gehabt und da war Jan Hammer Mitglied gewesen, die ersten paar Jahre zumindest. Er hatte für die Serie, und das ist auch ganz stilbildend und auch technikbildend gewesen, ganz besondere typische Instrumente benutzt, nämlich ein Fairlight CMI, der erste digitale Sampler, wenn man so möchte, den Minimoog und Yamaha DX7, der damals auf jedem Phil Collins Album auch zum Tragen kam und auf tausend anderen Platten auch, aber vor allem der Oberheim OBXA, dessen warme, breite Klangflächen den Weiß-Sound spielte. Und das Besondere an der Komposition von Jan Hammer war, dass er wirklich keine Studiomontagen gemacht hat, sondern er hat zum Bild gespielt. Also was man da in der Zeit vielleicht noch häufiger gemacht hat, aber eben diese atmosphärischen Moods, seine Synthi-Moods.
Das heißt, das ist so, wie es heute gemacht wird, dass ein Orchester im Saal sitzt und da wird der Film gezeigt. Ja. Und dann spielt das Orchester tatsächlich zum Film?
Ja, und er hat es alleine gemacht, hat seinen Lindrum programmiert und seine Synthi so programmiert und hat es dann live im Studio so eingespielt. Es gibt Leute, die das heute noch versuchen nachzubilden und schaffen das auch und versuchen eben, beißen sich die Zähne dran aus, diesen Sound zu kreieren.
Aber das war ja früher en vogue, ne? Also ich meine, als es noch den Stummfilm gab, dann wohnen die Leute, gingen ja die Leute ins Kino und ein Orchester saß im Graben und hat zum Film halt irgendeine Mucke gespielt, ne?
Ja, exakt. Und das war halt eben auch die große Qualität von der Musik, weil in Miami Vice gab es jetzt nicht so brutal viel Dialoge. Also die Atmosphäre und das Ambiente hat sich eben aufgebaut, dadurch, dass du lange Close-Ups hattest, entweder auf die Figuren, während, du hast ja vorhin angesprochen, In the Air Tonight. Hm. Da siehst du dann beispielsweise, wie Sonny Crockett auf irgendwas reagiert und er steigt in seinen Wagen ein und dann siehst du minutenlang einfach nur, wie in seinem Wagen da durch die Nacht braust und im Hintergrund donnert eben der Beat von Phil Collins Musik oder halt eben Jan Hammers Musik. Was er später dann auch nochmal versucht hat, oder man hat ihn eingekauft, ich weiß nicht, ob du die Serie noch kennst, Eurocops.
Ja.
Das war also der Versuch europäischer Sendestationen, so Tatort quasi mit Lokalkolorit auf europäische Städte umzumünzen. Und man hat Jan Hammer gebeten, die Musik für Eurocops zu schreiben, ähnlich sphärisch. Es hat leider nicht so funktioniert. Das ist jetzt nicht ein Flop gewesen, aber Jan Hammer hat versucht eben das rüber zu retten, diesen Erfolg, den er mit der Serie Miami Vice hatte. Was er danach gemacht hat in den 90ern war audiovisuelle Projekte wie beispielsweise Beyond the Mind's Eye, eine Art virtuelles Musikvideoalbum. Und er hat dann mit Jeff Beck natürlich auch gespielt, Simon Phillips, Steve Lukather und ist nach wie vor ein Vorreiter für elektronische Filmmusik und die diese Kompositionen für eine TV-Serie klanglich wirklich definiert haben.
Aber was so ein unfassbarer Aha-Moment war, halt wirklich das mit Phil Collins in der ersten Folge, weil da steht Sonny Crockett in der Telefonzelle, ruft seine Ex-Frau an und fragt sie so, also da fängt schon die Musik leise an im Hintergrund so zu wummern und er fragt sie einfach nur so und sie fragt ihn, ist alles okay? Und er so, ich wollte nur wissen, ob es damals alles echt war zwischen uns. Und dann sagt sie halt nur, ja, Sonny, es war alles echt. Und dann legt er auf, steigt in den Wagen und dann geht halt In the Air Tonight los. Und dann kriege ich jetzt eine Gänsehaut, wo ich es gerade erzähle. Tatsächlich.
Total, ja,
nee, wirklich, ohne Scheiß, guck sie an.
Wow, Meter hoch stehen deine Haare.
Echt, guck sie an, hier, ja. Gänsehaut.
Ja.
Und dann fährt er halt mit dem Ferrari los und dann kommt in dieses In the Air Tonight. Und es dauert, also jetzt in meiner Erinnerung, ich habe es mir ja vorgestern nochmal komplett angeguckt, bestimmt 40 Sekunden oder eine Minute fährt er mit dem Wagen und läuft dieses In the Air Tonight. Das ist der Oberknaller.
Ja, oder auch romantische Themen wie Valerie von Jan Hammer nochmal. Ne? Crockett hatte ja eine Affäre mit einer Krankenschwester, die aber kokainsüchtig war oder heroinsüchtig. Und in der Serie wurde halt auch oft erzählt, wenn die beiden versucht haben, eine Beziehung zu führen, was aber nicht gelang, weil sie entweder halt in ihren Beruf so eingebunden waren, dass es unmöglich war, eine ganz normale Beziehung oder eine Familie zu haben. Und so waren die immer, ja, wie zwei Asphalt-Cowboys, die besten Buddies überhaupt, aber traurig, lakonisch, melancholisch und Anti-Helden auch dadurch ein bisschen. Ja.
Ja. Gut, ja, also es war eine ikonische Serie, aber jede Serie hat auch irgendwann natürlich ein Ende, ne? Auch diese Serie ging irgendwann zu Ende. Mhm. Also, weil es gab mehrere Gründe. Erstens wurde sie mit der Zeit immer düsterer. Irgendwie, also dieses Comic Relief-mäßige, also Sito war halt nicht mehr da. Und ja, und nach der, also die dritte Staffel wurde halt 86, 87 auf eine Stunde vorverlegt, und zwar als direkte Konkurrenz zu Dallas. Mhm. Dann wieder, das tat Miami Vice nicht gut. Und es gab auch Scherereien mit Don Johnson, der wirklich nach der zweiten Staffel überlegte, auszusteigen. Mhm. Und wurde dann von, ich glaube, Michael Mann tatsächlich persönlich überredet und wurde dann zum bestbezahlten Serienschauspieler dieser Zeit, mhm, mit $100.000.
Ja, Wahnsinn. Und es gab natürlich auch noch andere Probleme. Also Edward James Olmos beispielsweise hat ja, wie wir schon vorhin angesprochen hatten, bis auf eine einzige Episode namens Bushido immer seinen Anzug getragen. Und er hat auch drauf gepocht, dass er auch ein bisschen Background-Story haben möchte, was man aber nur in einer oder einer Doppel-Episode untergebracht hat. Ich glaube, das war in der dritten Staffel. Da ging es um ihn, er war im Fokus und es gab eine Rückblende zu seiner Zeit als DEA-Agent in Asien, und er hatte dann einen Showdown mit seinem, ja, mit seiner Nemesis, der den Tod seiner Frau verschuldet hat und mit dem er sich dann in einem Martial Arts Sword Fight dann irgendwie duelliert hatte. Ja. Und der wollte dann auch aussteigen, hatte auch keine Lust mehr.
Ja, es gab Ende der, da kommen wir gleich noch drauf, auf die fünfte Staffel, da hat er auch nochmal einen großen Auftritt. Und ja, Don Johnson macht da halt weiter. Mittlerweile, also zwischendurch war dann Mark Harmon im Gespräch für ihn, aber das wurde dann abgelehnt.
Wow, okay, das wusste ich gar nicht.
Mark Harmon sollte ihn dann ersetzen, aber das passierte dann halt nicht. Ja, die Konkurrenz war halt ein echtes Problem, und Ende der dritten Staffel ist dann auch Miami Vice vom 9. auf den 27. Platz dieser Fernsehhitliste abgestürzt. Und in der Staffel 4 sanken die Quoten dann nochmal. Mhm. Und in Staffel 5, die ich mir nochmal fast komplett reingezogen habe, wurde es dann noch düsterer. Und dann nach 113 Folgen, davon waren drei Doppelfolgen in Spielfilmlänge, war dann am 25. Januar 1990, pünktlich zum Ende der 80er, ja, tatsächlich Schluss.
Aber du hast gesagt düster. Da ist nämlich was ganz Besonderes in der fünften Staffel passiert, was sie vor sich nicht getraut haben zu machen. Kannst du nochmal so rezitieren, was war da sozusagen der Twist oder die Horizontale, der Bogen, der Erzählbogen? Was ging es denn da so grob?
Naja, Don Johnson, also Crockett infiltrierte in eine Mafia-Clan-Familie als Killer und verlor dann aber durch eine Explosion sein Gedächtnis und wurde dann halt tatsächlich in dieser Familie halt aufgenommen, mhm, und arrangierte sich da mit dieser Mafia-Welt, mhm, und kam da immer mehr rein. Das gipfelte darin, dass er auch dann auf Tubbs schoss, mhm, und dann von seinen eigenen Leuten, also von seinem Department auch als Feind angesehen wurde. Mhm. Und wurde dann auch, hat natürlich nachher den Gangster zur Strecke gebracht, aber wurde angeklagt vom Department und von der Staatsanwaltschaft. Und die Folge danach, also das war Herz des Todes, wo er da diesen Undercover-Agenten ohne Gedächtnis spielte, hieß Der Gangster, das war eine Doppelfolge. Und danach die Folge Herz des Todes spielte er auch keine Rolle. Also er war fast nicht zu sehen, nur am Anfang kurz im Gerichtssaal. Und dann ermittelten einige Folgen nur Tubbs und Switek zusammen. Und Don Johnson war raus. Und ja.
War wahrscheinlich auch eine Budgetfrage, ne?
Das kann ich jetzt nicht sagen, ob das vorher, ich meine, $100.000 früher, weiß man nicht. Aber die ermittelten alleine, und dann aber in der Folge kam er wieder in der Folge der Schusslinie. Da ermittelte er wieder, obwohl er immer noch nicht offiziell rehabilitiert war, mit Tubbs wieder zusammen. Mhm. Und weil dann langsam in Rückblenden, also er bekam immer so Flashbacks, dass er doch ein Polizist ist, und in Rückblenden hat er dann irgendwie gerafft, okay, ich bin doch Polizist, und wollte dann wieder mitspielen. Und dann in der letzten Doppelfolge dieser Serie, die hieß Freestyle, letzter Auftrag, da sollten halt Crockett und Tubbs einen lateinamerikanischen Diktator nach in die USA überführen. Und nach zahlreichen Wendungen haben sie ihn dann, also ist der Diktator weggeflogen mit so einem Propellermaschine. Ja. Und dann haben die beiden tatsächlich mit einer MP und Pistolen aus 500 Meter Entfernung auf das Flugzeug geschossen, was dann explodierte.
Stimmt, genau. Crockett hat so ein Magnum 45 gehabt. Genau, Magnum war das, genau. Und hat sie,
Und eine MP. Und haben damit diese Maschine zur Explosion gebracht. Und das Geile ist, dann geht so ein Schnitt auf die beiden, wo sie sich so auf ihre Waffen gucken und sich dann unglaublich angucken und denken so, what the fuck? Gehen dann, nachdem sie die Maschine abgeschossen haben mit diesen kleinen Kaliber-Pistolengewehren, gehen dann zum Parkplatz und dann werden sie von einem internen Ermittler aufgehalten, der sie dann zur Rede stellt. Und da haben sie die Faxen dicke und geben ihre Marken ab. Und ja.
Und was haben sie dann gemacht?
Dann
eine Pommesbude aufgemacht.
Genau, die haben dann eine Pommesbude aufgemacht und sind jetzt auf der Zülpicher Straße Currywurstverkäufer.
Aber das wisst nur ihr jetzt.
Nein, im Netz steht, dass sie mit einem Hubschrauber in den Sonnenuntergang fliegen. Das ist nicht richtig, weil in der DVD, die ich mir ja angeguckt habe, ist es so, dass die beiden sich dann auf einem Parkplatz treffen und Crockett sagt zu Tubbs, was machen wir jetzt? Und ja, Tubbs sagt, ich weiß noch nicht wirklich. Und dann meint halt Crockett, soll ich dich in meinem gestohlenen Wagen? Also er hat den Ferrari tatsächlich vom Department entwendet, in meinem gestohlenen Wagen zum Flughafen fahren. Und Tubbs sagt, okay, und dann fahren sie los, die Musik geht los. Und die letzten Worte von Crockett sind, Tubbs, haben Sie vielleicht Lust oder können Sie sich vorstellen, im Süden Amerikas Polizist zu werden? Und Tubbs sagt nur, vielleicht. Und dann kommt der Abspann.
Das war das Ende einer wunderbaren Freundschaft.
Das ist das Ende dieser Serie. Und es bleibt jetzt auch offen, ob ja sie weiter undercover arbeiten oder irgendwas Neues anfangen. Und es bleibt auch offen, ob er offiziell, also Crockett, rehabilitiert wurde. Das wird nie geklärt. Das heißt, für uns bleibt eigentlich nur die Hoffnung und Interpretationsmöglichkeiten. Gut, jetzt wissen wir, dass es keine neue Folge gab, aber es gab kein Happy End tatsächlich in dieser Serie.
Ja, und das war halt eben auch so ein bisschen schade. Möglicherweise hat man versucht, mit dem Respawn von Miami Vice, also dem angesprochenen Kinofilm von Michael Mann 2006, den Fans da vielleicht noch ein Geschenk zu überreichen, vielleicht die Story aufzulösen, was mit den beiden dann passiert ist. Aber das ist ja leider nicht passiert, obwohl 2006 Miami Vice zurückgekehrt ist auf die große Leinwand, also zum ersten Mal.
Mit das Reboot mit Colin Farrell und Jamie Foxx.
Ne? Absolut, ne? Colin Farrell, Jamie Foxx, die Musik hat nicht mehr Jan Hammer gemacht. Es gab dann noch das Crockett-Theme im Abspann, was dann aber verrappt wurde. Es gab ein bisschen Neonlicht und ein bisschen Popmusik und ein bisschen düsteren, realistischeren Look. Dreckige Häfen, internationale Drogenkartelle gab es auch. Undercover-Einsätze in grau-blauen Nachtbildern. Aber, wie die Kritiker gesagt haben, es war halt eben mehr Heat, also der Film Heat von Michael Mann, mehr Heat als Vice. Der Film selber ist ja ziemlich brutal gewesen und kompromisslos, aber er hat bewusst auf nostalgische Rückgriffe verzichtet.
Aber Michael Mann hat auch Regie geführt.
Er hat Regie geführt. Der Film hat so 160 Millionen Dollar eingespielt. Das war ziemlich solide, aber wohl auch kein Hit. Und wir Fans, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe den Style auf jeden Fall vermisst. Das Flair und die Leichtigkeit der Serie auch. Hast du den Film gesehen damals?
Ich habe den Film gesehen, ich fand ihn großartig, also ich fand ihn wirklich gut. Mhm. Aber er hatte, wie du so richtig sagst, nicht mehr, es war nicht Miami Vice, es war mehr ja 90er, 2000er Jahre guter Action-Krimi. Ja. Und es ist ja anders als bei Starsky und Hutch, die haben ja auch einen Reboot gehabt,
ja.
Wo aber die original Starsky und Hutch Jungs in dem Reboot noch
Cameo
auftauchten.
Ja, sie hatten ein Cameo.
Ja, super, die haben einen Cameo-Auftritt. Das ist bei Miami Vice 2006 nicht passiert.
Ja, aber hätte man auch nicht machen können. Ne? Für mich war die Besetzung mit Jamie Foxx als Tubbs war super, aber ehrlich gesagt, ich war damals auch noch nicht so ein Colin Farrell-Fan und ich fand, er sah in dem Film auch einfach fett aus. Also er sah irgendwie wesentlich schlechter aus als in anderen Filmen. Gut, das passte zu der Figur oder zu der Interpretation, der Neuinterpretation von Sonny Crockett. Aber mir war das alles einfach zu, hatte zu wenig Nostalgie, zu wenig Pep. Das fand ich schade.
Ja, aber so ging eine großartige Serie vorbei und wir können halt festhalten, es war die Serie, die fast alle liebten in Deutschland und Amerika, die Serie der 80er, die das Jahrzehnt auch echt prägte, und das muss man erstmal schaffen.
Ja, ich hatte sogar in München damals, als ich mal München besucht hatte, da war ich 14, 15, da gab es T-Shirts, Pastell-T-Shirts mit zwei Maus-Comic-Figuren,
ja,
mit den Klamotten und den Ray-Ban oder Porsche-Brillen von Tubbs und Crockett. Und das Ding hieß nicht Miami Vice, sondern Miami Mice.
Also sehr Mäuse, gut.
Ja, ja. Und ich hatte damals irgendwie dann auch so entweder von meinem Vater das Rasierwasser gemopst, um dann eben so, weil ich dachte, die riechen so in der Serie, ich möchte auch so riechen wie Sonny Crockett oder so. Oder im Stern gab es dann manchmal so Proben von Aftershave Balsam oder so. Und das habe ich mir dann aufgetragen und die Haare auch so gegelt und auch so ein Schnörres wachsen lassen, in der Hoffnung, dass man so ein bisschen aussieht wie die beiden oder so.
Ja. Was bleibt von der Serie? Also für mich bleibt tatsächlich der coole Look, die Musik und diese Lässigkeit, die ich manchmal jetzt bei einigen Serien vermisse, weil die zeichnen sich durch Düsterkeit eigentlich aus. Je düsterer, je besser, je cooler. Und damals war es halt cool, lässig zu sein und noch ein Comic Relief drin zu haben, fand ich gut.
Ja, für mich definitiv auch, vor allem über die Musik nochmal, also ich habe alle Soundtracks zu Hause und ich kann mir die immer noch anhören, es ist zeitlos, du bist sofort in diesem Universum drin und hast sofort diese ja, Lakonie, Melancholie, das Gefühl im Kopf, wenn du das hörst, und einfach noch als Achievement, als Errungenschaft des filmischen Erzählens im Fernsehmedium, weil es auch einfach ganz tolle Bilder waren. Die Serie hatte Speed, die hatte Drama, die hatte, wie du gesagt hast, auch Comic Relief dabei, sie hatte tolle Schauwerte, gute Geschichten, und nicht jede Episode war so absehbar nach Reißbrett Schema gebaut, also dass du sagen konntest, das ist jetzt am Ende so, die Verbrecher werden eingebucht, ein Happy End, Ende gut, alles gut. Das gab es halt eben nicht und das hat es interessant gemacht, dann die nächste Episode wieder anzuschauen.
Ja, also eine Reminiscence an die 80er Jahre, Grüße gehen raus an alle 80er Jahre Fans mit unserer Episode über Miami Vice, wo wir wahrscheinlich nochmal sehr gerne Folgen machen über andere 80er Jahre Serien, die uns am Herzen liegen. Und da habe ich auch noch eine Herzensangelegenheit von uns jetzt noch vorzutragen, nämlich auch 80er-Jahre-Fans sind Thorsten Sträter und Gerry Streberg, sein Autor, die auch einen eigenen Podcast haben, der da heißt Sträter und Streberg, die unseren Podcast kennen, unseren Podcast auch empfohlen haben. Und wie es unter Podcastern so üblich ist, wir besuchen uns gegenseitig und wir empfehlen uns natürlich gegenseitig. Ich liebe diesen Podcast Sträter und Streberg. Sie sprechen extremst lustig mit vielen Promis über alte Filme, über neue Filme, über Computerspiele und über alles, was lustig und toll ist. Und unbedingt mal reinhören, Sträter und Streberg, toller Podcast. Und wir freuen uns, wenn wir vielleicht demnächst mal den einen oder anderen von den beiden hier zu Gast haben werden. Damit, Holcher, habe ich alles gesagt, hast du noch was hinzuzufügen?
Nee, alles schon gesagt, wunderbar. Wir sind bei 51 Minuten Bruttozeit. Ich hoffe, es war euch nicht langweilig, uns jedenfalls nicht. Sorry, dass wir so schnell gesprochen haben, aber wir haben für diesen Monat unser Zeitkontingent fast überschritten. Wir müssten gucken, dass wir es nicht tun. Deswegen hoffen wir, dass es euch nicht zu schnell ging.
Ihr könnt den Podcast ja langsamer abspielen lassen. In diesem Sinne, Grüße gehen raus an alle 80er-Fans und Freunde unseres Podcasts Backstage Burner. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Baba.
Backstage Burner.
Bullshit Stories von der Generation X zur Gen Z.